Wäre Jesus bei Greenpeace? Würde er bei Fridays for Future auftreten? Würde er erneuerbare Energien fördern? Für den Klimaschutz eintreten? Wäre Jesus heutzutage zu Fuß, mit dem Auto oder mit dem E-Bike unterwegs? Wenn wir manche unserer Zeitgenossen zuhören, dann könnte man zu dem Schluss kommen, Jesu Auftrag ist vor allen Dingen auf die Umwelt und auf die Natur fokussiert. Er würde als Klimaaktivist den Planeten verteidigen und wäre auf jeder Demo zu Hause. Wenn wir aber in die Bibel reinschauen, dann merken wir, dass das sicherlich auch mal vorkommt, dass das wichtig ist, aber dass das Zentrum seiner Botschaft etwas anderes ist. Sein Tod, seine Auferstehung, seine Botschaft, seine Wunder haben viel mehr und viel Größeres als Ziel, als nur die Umwelt oder die Schöpfung. Da geht es um die Wiederherstellung der Beziehung zu Gott, dem Schöpfer selbst. Da geht es um den Weg aus Schuld und Sünde raus, und zwar für alles und jeden. Angefangen bei den Menschen. Aber wir lesen auch in Textstellen, dass die ganze Schöpfung sich nach der Erlösung sehnt. Wenn wir uns also mit unserer Beziehung zur Umwelt, zur Schöpfung auseinandersetzen, dann müssen wir das im Hinterkopf behalten. Die Hauptsache muss die Hauptsache bleiben. Aber deshalb ist unser Umgang mit der Umwelt oder der Schöpfung noch lange nicht egal. Gott hat dazu eine Meinung. Und das ist keine Randnotiz, nicht so in den Fußnoten. Sondern da geht es drum. Das ist wichtig, aber eben nicht das Wichtigste. Wer Jesus nachfolgen will, der sollte sein ganzes Leben und damit auch die Beziehung zur Umwelt hinterfragen, gucken, was sagt Jesus dazu, was sagt Gott dazu und wie stellt er sich das vor, wie ich damit umgehen soll. Was heißt das jetzt? Wie will Gott, dass wir mit der Umwelt umgehen? Um das herauszufinden, müssen wir ganz zum Anfang zurück. Die Schöpfung im ersten Buch Mose wird folgendermaßen beschrieben. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt. Finsternis herrschte. Aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Da sprach Gott, Licht soll entstehen, und sogleich strahlte Licht auf. Gott sah, dass es gut war. Er trennte das Licht von der Dunkelheit und nannte das Licht Tag und die Dunkelheit Nacht. Es wurde Abend und wieder Morgen. Der erste Tag war vergangen. In den darauffolgenden Versen wird beschrieben, wie Gott dann alles andere schafft. Das heißt, die Erde, die Tiere, all das, was wir sehen, was es an Lebewesen, was es an Leben gibt, die Pflanzen, die Fische, die Vögel. Und dann landen wir in Vers 26 und da kommt der Mensch in den Blick. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen. Unser Ebenbild, das uns ähnlich ist, er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Dann sagte er, seht, als Nahrung gebe ich euch alle Pflanzen, die Samen tragen und die Früchte, die überall an den Bäumen wachsen. Aber die Vögel und die Landtiere sollen Gras und Blätter fressen. Und so geschah es. Schließlich betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und es war sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen. Der sechste Tag war vergangen. Gott schafft Erde, Tiere, Planeten, Licht, Wasser, alles, was es gibt, alles, was wir wahrnehmen können, mit allem, was wir sehen, was wir schmecken, was wir fühlen, riechen, anfassen, egal, was es gibt, über egal, was wir reden, Gott hat es geschaffen. Uns inklusive, unser Leben, all das, was wir sind, haben, gelernt haben, kommt von Gott. Er ist der Schöpfer und er ist der Besitzer. Ihm gehört alles. Das müssen wir uns vor Augen halten, wenn wir über egal was nachdenken, reden. Es gehört ihm. Das Spannende daran ist, Gott belässt es nicht dabei und sagt, meins und ich entscheide jetzt, sondern er lässt uns Menschen teilhaben. Das ist zum einen total klasse und eine absolute Wertschätzung, gleichzeitig aber auch eine sehr große Herausforderung. Denn wie sollen wir die Erde in Besitz nehmen und Macht darüber haben? Wie hat sich Gott das vorgestellt, dass wir mit seiner Schöpfung, mit der Umwelt umgehen? Darf der Mensch alles einfach für seine Zwecke nutzen? Dürfen wir zur Befriedigung unserer Bedürfnisse alle Ressourcen einfach aufbrauchen? Oder vielleicht genau das Gegenteil, sollen wir so wenig wie möglich in die Natur eingreifen, damit wir ja nichts kaputt machen? Sollen wir jetzt alles auf den Urzustand in Anführungsstrichen zurückdrehen, dass es wieder wie am Anfang der Schöpfung ist, so als ob es den Menschen nie gegeben hätte? Vielleicht nickt ihr jetzt bei der ein oder anderen Einstellung. Sagt ihr, ja, wir dürfen alles nutzen oder wir sollten so wenig wie möglich kaputt machen. Beide Sichtweisen haben natürlich was für sich, kann man auch nachvollziehen. Aber beides sind extreme Sichtweisen, die einen entscheidenden Nachteil haben. Und der Nachteil lautet, sie haben entweder den Menschen oder die Umwelt im Zentrum. Und dabei gehen beide an der Realität vorbei. Denn wie wir gerade gelesen haben, geht alles Leben von Gott aus. Er ist der Mittelpunkt und Schöpfer, nicht wir und auch nicht die Schöpfung oder Natur. Weder der Mensch noch die Umwelt besitzt ihren absoluten und ultimativen Wert aus sich selbst heraus, sondern aus der Beziehung zu Gott, aus dem, was Gott in uns reingelegt hat. Nur über ihn erhalten wir unsere Bedeutung, genauso wie die Natur, und er bestimmt auch das Verhältnis zueinander von Umwelt und Mensch. Wie sieht das jetzt konkret aus? Der Mensch, wie wir gerade gelesen haben, wird als letztes Lebewesen geschaffen. Wir sprechen da gern von der Krone der Schöpfung. Und die Menschen bekommen von Gott die Aufgabe, ihn auf der Welt zu repräsentieren. Wir sollen als seine Verwalter mit seiner Schöpfung, mit der Umwelt umgehen. Am bekanntesten da ist sicherlich der Auftrag, den haben wir wahrscheinlich alle schon mal gehört. Da sagt Gott zum Menschen, als er in diesen paradiesischen Garten kommt, du sollst ihn bebauen und bewahren. Das ist unsere Aufgabe, bebauen und bewahren. Das heißt, der Mensch darf und soll kreativ gestalten und nutzen, aber auch fürsorglich damit umgehen, so wie Gott es tun würde. Der Mensch hat somit einen Herrschaftsanspruch auf die Schöpfung. Er steht ja sogar in Besitz nehmen, Macht haben, aber eben nicht aus sich selbst raus, sondern aus der Beziehung zum Schöpfer, zu Gott. Die Schöpfung erhält ebenfalls ihren Wert aus der Beziehung zu Gott. Er hat sie wie ein Künstler sein tolles Kunstwerk schafft, so hat Gott die Schöpfung kreiert. All das, was wir sehen können, die Farben, die Unterschiede, all das hat sich Gott gedacht. Und wenn wir jetzt durch Umweltverschmutzung oder durch andere Einflüsse die Natur zerstören, ist es für ihn so, wie wenn man das Kunstwerk eines Künstlers zerstört. Das ist der Schmerz, den er empfindet. Allerdings, und da müssen wir aufpassen, wenn wir die in der Bibel lesen, kommt die Zerstörung nicht ausschließlich vom Menschen aus. Denn die Bibel macht deutlich, dass der Sündenfall nicht nur Auswirkungen auf den Menschen hat, sondern auch auf den Rest der Schöpfung. Die ist danach auch verdorben, die ist danach auch losgelöst von Gott. Der Sündenfall hat damit nicht nur die Beziehung zu Gott, also zwischen Mensch und Gott, zerstört, sondern auch die Beziehung zur Natur, zur Umwelt und der Menschen untereinander. Das wird vor allen Dingen darin sichtbar, dass wir Menschen in der Gefahr stehen, die Natur entweder zu überhöhen und zu Gott zu machen. Gibt es einen Haufen Naturreligionen, die machen Tiere, Bäume, Planeten, keine Ahnung was zu Gott. Die Natur, das Geschöpf wird zu Gott. Oder wir hier im Westen neigen dazu, es einfach als Ressourcen auszubeuten. Das heißt, wir unterschätzen das, was uns da anvertraut ist. Beides entspricht nicht der ursprünglich guten Idee Gottes. Weder das Überhöhen noch das Unterschätzen. Richtig gestellt werden kann das Dilemma nur durch die Wiederherstellung der Beziehung zu Gott. Denn erst wenn wir in der Beziehung zu Gott stehen, kann auch unser Blick wieder zurechtgerückt werden, zum einen auf uns selbst, zu ihm, aber auch im Hinblick auf die Natur. Und aus der geheilten Beziehung zu Gott können wir endlich wieder unseren Auftrag zu bebauen und zu bewahren, so wie Gott sich das vorgestellt hat, erfüllen. Ich fasse das jetzt mal zusammen. Wahrscheinlich ist da jetzt noch nichts Neues dabei, aber merkt euch das mal ganz bewusst. Gott gehört die Schöpfung. Alles, was wir sind und haben, sehen, anfassen, egal was wir nutzen, es gehört Gott und nicht uns. Ursprünglich hat er alles in einer guten Beziehung zueinander geschaffen. Er hat festgelegt, so geht man miteinander um, so gehen wir mit der Natur um, das ist der Plan. Und durch den Sündenfall ist dieses Gleichgewicht zerstört worden. Wir stehen in der Gefahr, entweder uns selbst oder die Natur zu überhöhen und Gott definitiv nicht den Platz einzuräumen, der ihm zusteht. Durch die Wiederherstellung zwischen der Beziehung von Mensch und Gott durch Jesus Christus wird es erst wieder möglich, dass wir die richtigen Schwerpunkte setzen. Dass wir die Natur so sehen, wie Gott sie uns zeigt, dass wir auf uns selber den richtigen Blick haben und dass wir Gott den Platz geben, der ihm zusteht. Soweit zur Theorie. Was heißt das jetzt für uns heute? Ich meine, das war jetzt, kann man so sehen, passt, prima. Wie gehen wir richtig mit der Umwelt um? Erstens, in der Beziehung und Abhängigkeit von Gott. Egal welche Antworten, egal welche Ansätze, egal welche Prinzipien wir bei egal welchem Thema verfolgen, es gibt keine Lösung, die ohne die Abhängigkeit von Gott ans Ziel führt. Denn das Ziel unseres Lebens ist nicht richtiges Handeln und auch nicht der perfekte Umgang mit der Umwelt, sondern das Ziel von uns Menschen ist eine gesunde Beziehung zu Gott. Dementsprechend muss all unser Handeln und damit auch unser Umgang mit der Umwelt immer zuerst zu Gott hinführen. Wir müssen immer ihn fragen, was hast du dir dabei gedacht? Was willst du, wie ich damit jetzt umgehe? Was soll ich tun? Du bist der Ansprechpartner. Wir sollen gar nicht alleine wissen, wie wir das perfekt mit der Umwelt machen, sondern wir sollen aus der Beziehung zu ihm die Lösungen finden. Und daher ist der erste und wichtigste Schritt beim Umgang mit der Umwelt der Blick in die Bibel und das Gebet. Aus der Beziehung zu Gott heraus Entscheidungen treffen. Manchmal kriegen wir dann direkte Antworten. Ja, manche Dinge in der Bibel stehen schon, die können wir direkt übertragen und anwenden. Manchmal bekommen wir aber auch keine direkten Antworten und dann sollen wir das nutzen, was Gott uns gegeben hat, nämlich den gesunden Menschenverstand. Und er fordert uns dann auf, selbst verantwortlich zu entscheiden. Das erspart uns aber nie den ersten Schritt zu ihm. Immer zuerst zu Gott und fragen, was denkst du dazu? Ihr müsst das nächste Auto kaufen? Wir können jetzt lauter Tests, ADAC-Zettel oder was weiß ich was lesen. Erster Schritt zu Gott. Was denkst du dazu? Wenn wir jetzt da nicht die Antwort Renault, VW oder Audi kriegen, dann gibt es vielleicht Prinzipien in der Bibel, wie wir mit unserem Geld, wie wir mit der Natur, mit all dem drumherum umgehen sollen. Und die sollen wir in unsere Entscheidung mit einbeziehen. Also, erstens, Abhängigkeit und Beziehung zu Gott ist der erste Schritt. Zweitens, mit den richtigen Prioritäten. Ich schließe jetzt mal von mir auf andere. Ich entschuldige mich im Vorfeld, falls ihr natürlich die einzigen Menschen seid, die da nicht zu neigen. Aber ich würde sagen, wir Menschen neigen zu extrem. Wir sind so aufgestellt, dass wenn wir von irgendwas überzeugt sind, dann ist das der Weg. Und alles andere ist falsch. Das heißt, entweder wir entscheiden uns in Bezug auf die Natur, dass wir sie einfach ausnutzen können und sagen, ja, wächst schon nach. Oder es gibt kein anderes Thema mehr als Umweltschutz. Das ist das Wichtigste in deinem ganzen Leben und wir drehen uns darum. Natürlich ist das jetzt überspitzt, aber ich glaube, wir sehen diese Tendenzen bei uns im Leben. Wir neigen zu extrem, wir neigen dazu, die Prioritäten durcheinander zu bekommen. Und das tut uns gar nicht gut. Es tut auch den Sachen, mit denen wir zu tun haben, oder den Menschen nicht gut. Und daher müssen wir bei der Frage um den richtigen Umgang mit der Umwelt auch immer die Augen dafür offen halten für unseren Nächsten. Dass wir die anderen Menschen im Blick behalten. Missversteht mich nicht, Umweltschutz ist wichtig, ist richtig und sogar biblisch und gut. Aber nicht auf Kosten der Menschen. Bei Gott gehen Menschen immer vor. Wenn wir also auf die Natur achten und dabei unseren Nächsten vergessen oder sogar schädigen, handeln wir nicht im Sinne Gottes. Es muss uns bewusst sein. Und ich nenne diesen Hinweis ganz bewusst uns Reichen hier im Westen. Warum? Wir haben den Luxus, dass wir auf solche Themen achten können. Warum? Weil wir nicht um die Grundversorgung permanent besorgt sein müssen. Das ist ganz besonders wichtig, wenn wir urteilen über andere Länder, über andere Menschen, die vielleicht nicht so einen hohen Stellenwert auf Umweltschutz legen. Das ist keine Entschuldigung, aber das hilft uns, unsere Perspektive klar zu kriegen. Jemand, der um sein Überleben kämpft, der hat vielleicht weniger Kapazitäten und Verständnis für Umweltschutz. Oder würdet ihr darauf achten, dass ihr ordentlich recycelt, wenn eure Kinder verhungern? Das wird keiner von uns machen. Das gilt natürlich auch für die Armen in unserem Land. Jemand, der ums Überleben kämpft, drei Jobs machen muss, damit er rumkommt, der achtet vielleicht nicht so perfekt auf jeden Umweltschutzaspekt, weil das nicht geht. Das ist jetzt kein Freibrief für die Armen, dass sie nicht auf die Umwelt achten müssen oder die Umwelt zerstören sollen, aber es ist ein Hinweis darauf zu achten, dass wir unsere Prioritäten nicht durcheinander bekommen. Gott liebt seine Schöpfung und er will sie erlösen, aber nicht auf Kosten der Menschen. Wenn unser Herz sich Gottes Herz annähern will und uns das wichtig sein soll, was ihm wichtig ist, sollten uns bei aller Liebe zur Natur auch immer die Menschen vorgehen. Denn das ist, was er getan hat. Drittens, wie gehen wir richtig mit der Umwelt um? Nachhaltig. Bisher ging es jetzt um unsere Einstellung und im Umgang und was wir dafür erstmal denken sollten. Und jetzt der dritte Punkt, der wird richtig praktisch. Nachhaltigkeit als Prinzip dafür, wie wir mit der Natur, mit der Umwelt, mit der Schöpfung umgehen sollen, ist ja schon klar, wenn wir die Schöpfung bewahren sollen. Aber richtig knackig und konkret wird Gott in seinen Gesetzen an sein Volk. Im 5. Mose 22, Vers 6 bis 7 heißt es, wenn ihr unterwegs in einem Baum oder am Boden ein Nest entdeckt, in dem ein Vogel brütet oder seine Jungen füttert, dann fangt ihn nicht. Nur die Jungen dürft ihr euch nehmen. Die Mutter lasst frei, haltet euch daran, dann wird es euch gut gehen und ihr werdet lange leben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr sowas lest. Ich finde das erstmal ein bisschen schräg. Wenn ich ein Vogelnest sehe, dann komme ich erstmal nicht auf die Idee, dass ich den oder seine Küken esse. Aber das ist unsere westliche Perspektive heute. Aber in vielen anderen Ländern ist das vollkommen normal, Vögel frittiert oder gebraten zu essen. Und dass Eier ein Grundnahrungsmittel sind, das dürfte uns auch hier logisch nachvollziehbar sein. Lösen wir das aber mal von diesem Beispiel, was für uns vielleicht ein bisschen seltsam ist, dann heißt es, man darf alles sammeln und essen, was nachwächst. Doch die Quelle muss unangetastet bleiben, die Ressource muss sich reproduzieren können. Wohlgemerkt, den Text, den wir gerade gelesen haben, das ist kein Weisheitsspruch oder ein Vorschlag. Das steht in den Gesetzen. Den Text, den wir gerade gelesen haben, der steht nicht im Prediger oder in den Sprüchen, wo man noch diskutieren könnte und sagen könnte, ja, das war jetzt menschliche Weisheit und es wäre klug, so zu handeln. Das steht im 5. Buch Mose. Da stehen die Gesetze und Gebote. Aufgrund unserer heutigen Situation hier in Deutschland ist der Bezug zum Vogelnest vielleicht nicht mehr ganz so relevant, aber das Prinzip, was dahinter steckt, sehr wohl. Hier geht es nämlich darum, dass die Menschen beim Bebauen, Genießen, Benutzen, Gebrauchen immer dem Nächsten im Blick haben müssen. Fragt euch vielleicht, was hat denn das bitte mit dem Nächsten zu tun? Naja, uns ist schon klar, liebe deinen Nächsten und so weiter und so fort. Hier wird das ganz konkret, denn unser Nächster ist nicht nur den, der jetzt gleichzeitig lebt, ob ich den sehen kann oder weit weg ist, sondern auch der Nächste ist jemand, der vielleicht erst geboren wird, der nach mir kommt. Denn was die, die nach uns kommen, noch an Ressourcen vorfinden, das hängt davon ab, wie wir uns als Verwalter machen. Haben wir nur die Küken und die Eier gegessen oder die Vogelmütter gleich alle mit? Das ist entscheidend. Besonders an dieser Stelle finde ich auch die Begründung. Da heißt es, haltet euch daran, dann wird es euch gut gehen und ihr werdet lange leben. Hier geht es nicht um Strafe, da wird nicht gesagt, wenn ihr das nicht macht, dann passiert das und das. Es ist auch nichts, was, wo man jetzt sagen könnte, na, das ist jetzt so willkürlich, das verstehe ich nicht, warum es so ist, sondern es geht um ein gutes Leben in Gottes Schöpfung. Gott will unser Bestes und deshalb gibt er uns Anweisungen, wie ein gutes Leben gelingen kann. Und zwar ganz konkret in den kleinen Situationen des Alltags. Damals war das die Frage, wie gehe ich mit dem Vogelnest um? Heute sind das andere Fragen. Wir müssen uns fragen, wie wir dieses Prinzip in unseren Alltag übertragen. Ich nehme mal ein paar Beispiele. Was und wo kaufen wir ein? Was ist mir beim Einkauf im Edeka, Aldi und Co. wichtig? Worauf lege ich Wert? Welches Transportmittel nutzen wir? Wie nutzen wir es? Muss ich immer alles rausholen, was die Karre hergibt? Oder ist Spritspann auch eine Option? Wie gehe ich mit meinem Müll um? Ist mir das wichtig, wie ich es trenne oder nicht? Oder wie viel Müll ich mache? Wie viel brauche ich wirklich? Wann muss ich mir was Neues kaufen und wann nicht? Wie viele Kleidungsstücke kann ich gleichzeitig tragen? Wie alt darf ein Handy sein? Das alles sind nur Beispiele, die uns in unserem Alltag betreffen. Ihr könnt die Liste wahrscheinlich unendlich lang weiterführen. Ich glaube, ihr müsst nicht lange überlegen. Es gibt ein Thema, was ihr gestern, morgen oder spätestens nächste Woche macht, weil einkaufen tun die meisten von uns wöchentlich. Es geht auch nicht darum, dass jetzt ein schlechtes Gewissen angebracht ist, so nach dem Motto, das könntest du besser machen und das ist ganz verkehrt, wenn du es nicht perfekt machst. Es geht auch nicht darum, einfache Antworten zu geben. So erstens, zweitens, drittens und dann machst du es richtig. Wir stehen vor derselben Herausforderung wie die Menschen damals und zu jeder anderen Zeit, wie wir unseren Auftrag an der Schöpfung eigenverantwortlich umsetzen können, sowohl zu bewahren als auch zu bebauen. Ich fasse jetzt nochmal zusammen, wie wir das, was wir machen sollen, wie wir mit der Umwelt umgehen sollen, in drei praktischen Schritten angehen können. Erstens, frag Gott. Egal, was wir entscheiden, egal, was wir tun, egal, was ansteht, unser erstes und wichtigstes Ziel unseres Lebens ist die Beziehung zu Gott. Und daher frag Gott, bevor du deine nächste Anschaffung machst. Frag ihn, wo du wohnen sollst. Es gibt keine Fragen, die zu klein oder unwichtig sind für Gott. Der ist nicht beschäftigt, wenn es deinen Alltag betrifft und du darfst nur die großen und komplizierten Fragen stellen. Du kannst den auch fragen, wo soll und darf ich Urlaub machen? Gott ist interessiert an uns und Gott möchte uns helfen, ein gutes Leben zu führen. Gibt er uns eine konkrete Antwort im Gebet oder durch die Bibel, dann tu das, was er dir sagt. Wenn er das nicht tut und uns die Freiheit lässt zu entscheiden, dann nutz die Freiheit, aber bezieh seine Gedanken, die er in der Bibel geäußert hat, in deine Entscheidung mit ein. Zweitens, achte auf Balance. Egal welcher Frage oder Herausforderung wir gegenüberstehen, wir neigen dazu, sie zu überschätzen oder zu unterschätzen. Und daher müssen wir immer wieder alles, was uns gerade bewegt, wo wir die Gedanken drumherum kreisen, Gott fragen, welchen Stellenwert darf und sollte dieses Thema haben und welchen hat es gerade bei mir? Passt das zusammen? Das bewahrt uns davor, Dinge oder Situationen zu wichtig zu nehmen, andere zu verletzen und es entlastet uns selber ganz stark. Mir persönlich passiert das immer wieder, dass ich meine Probleme zu wichtig nehme. Ich schlafe mit dem Problem ein, ich wache mit dem Problem auf, meine Gedanken kreisen darum. Und dann kommt dieser glorreiche Moment, wo ich denke, ich könnte ja auch mal Gott fragen, was er davon hält. Und nicht selten passiert es dann, dass er mir seinen Blick, der deutlich größer ist als meiner, auf diese Situation, auf dieses Problem zeigt und vielleicht noch eine Lösung dazu, die ich gar nicht gesehen habe. Und ich merke dann, so schlimm war es gar nicht. So wie Volkmar gesagt hat, wir sollen nicht in den schlechten Dingen dankbar für die schlechten Dinge sein. Gott ist keiner, der uns quälen will. Aber wenn mein Blick auf Gott gerichtet ist, ist das, was mir passiert, in der Regel im Verhältnis zu dem, was Gott sieht, das große Ganze nicht mehr ganz so bedrückend. Das zerstört uns nicht komplett. Es gibt eine Hoffnung, es gibt eine Perspektive, die größer ist. Aber in unserem Alltag passiert es uns immer wieder, dass wir Kästchendenken haben. Deswegen achte auf die Balance, frag Gott, passt der Stellenwert, dem ich gerade einräume oder nicht? Und drittens, lebe nachhaltig. Wir haben gesehen, wir dürfen und sollen die Erde nutzen, bebauen. Wir dürfen sie genießen, aber eben nicht losgelöst von ihm, nicht losgelöst von allem, sondern aus der Beziehung zu ihm. Er will, dass wir die Erde in seinem Sinn nutzen. Dass wir dabei an unseren Nächsten denken, an den, der vielleicht wie viel tausend Kilometer weg von uns ist und trotzdem Auswirkungen spürt von unserem Konsum, aber gerade auch die, die nach uns kommen. Daher müssen wir uns auch bei unserem Umgang mit der Umwelt, unserem Konsum, wie auch immer, immer wieder fragen, welche Auswirkungen hat das, was ich gerade tue und so, wie ich damit umgehe, auf andere. Eine gute Frage ist auch, weil ich weiß, wir sind da richtig clever, wir sagen ja, das mache ich ja nur einmal und das bin ja nur ich. Ist das Handeln, was ich gerade an den Tag lege, ist das gut, wenn das jeder so machen würde? Wenn dir da ein dickes Nein kommt, überleg nochmal, ob du es genauso angehen solltest oder nicht. Das kann, wenn wir es jetzt losgelöst von den ersten beiden Schritten immer nur nachhaltig, nachhaltig, nachhaltig denken, überfordernd sein. Und ich würde sagen, das wird es auf jeden Fall, weil das kriegt keiner von uns perfekt hin. Aber das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Wir müssen immer beachten, dass wir zuerst zu Gott gehen und ihn fragen und dass wir ihn auch fragen, hat das jetzt einen zu hohen, genau den richtigen oder einen zu niedrigen Stellenwert? Und dann dürfen und sollen wir nach bestem Wissen und Gewissen mit der Schöpfung so umgehen, wie Gott sich's gedacht hat. Nicht perfekt, nicht ohne Fehler, darum geht's nicht. Aber mit der richtigen Einstellung und der Bereitschaft, uns von ihm korrigieren zu lassen. Ich fand diesbezüglich den Hinweis, wir haben mehrfach ja schon angesprochen hier in der Gemeinde, wir machen mit einigen Leuten dieses K5-Leitertraining. Und da kam auch dieses Thema Umgang mit der Umwelt vor. Und den Hinweis, den uns da der Redner gegeben hat, fand ich richtig gut. Er sagte, lasst uns mehr zum Segen als zum Fluch beitragen. Das setzt voraus, dass wir wissen, ja, wir werden zum Fluch beitragen. Wir werden das nicht perfekt hinkriegen. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Aber uns sollte dieses Thema so wichtig sein, wie Gott es wichtig ist. Und dem ist es nicht egal. Wir dürfen wissen, dass wir die großen Probleme nicht alleine lösen können als Einzelne, aber dass wir sehr wohl einen positiven Einfluss nehmen können. Wenn genug kleine Leute in die richtige Richtung laufen, bewegt sich irgendwann die ganze Masse. Deswegen sollten wir das Kleine nicht verachten, das, was wir gut und richtig tun können, aus der Beziehung zu Gott heraus, sondern tun. Und wir dürfen auch wissen, Gott möchte keinen Druck oder uns Angst machen. Der steht nicht nachher am Ende unseres Lebens und sagt, da hast du den Müll falsch entsorgt und da hast du dir zu viel gekauft und da hast du das gemacht. Darum geht es nicht. Gott möchte uns befreien in einer guten Beziehung zu ihm, untereinander und zur Natur zu leben. Also, erstens, frag Gott. Zweitens, achte auf Balance. Und drittens, lebe nachhaltig. Abschließend möchte ich noch den Gedanken mitgeben, Gott fordert immer nur das von uns, was wir haben. Wenn du also sagst, ich habe nicht die Finanzen, immer auf Bio und alles Mögliche zu achten, dann wird Gott dich da sicher auch nicht für bestrafen. Das ist wie bei diesem Beispiel, bei dem Gleichnis, was Jesus verwendet mit den Talenten. Derjenige, der eines hatte, bei dem wollte er wie viel haben? 15? Er hat gefragt, was hast du mit dem einen getan, was ich dir gegeben habe? Der drei hatte, den hat er gefragt, was hast du mit dem einen gemacht? Nein, er hat gefragt, was hast du mit den dreien gemacht? Das, was wir haben, ist toll und schön, dürfen wir dankbar annehmen, bringt aber auch Verantwortung mit sich, aber es ist nicht überfordernd. Gott will nicht mehr, als wir geben können. Aber das, was wir haben, damit sollen wir verantwortlich umgehen.